Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. Die Zürich-Gruppe Deutschland feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. 150 Jahre Wandel, 150 Jahre Veränderung, 150 Jahre in Bewegung. Und da das Leben nach vorne gelebt, aber rückwärts verstanden wird, brauchen wir natürlich jemanden, der uns erklären kann, warum das mit der Veränderung nicht immer so einfach ist. Und wir haben ihn heute im Zürich-Podcast-Studio, Professor Dr. Clemens Skibitzky, Wirtschaftshistoriker, Professor für Marketing und Marktforschung mit dem Forschungsschwerpunkt Digitale Transformation und Autor des Bestsellers Das DJ-Prinzip des Managements. Der Profski sagt, auch die Ökonomie kann nur aus der Geschichte lernen, was anderes ist halt nicht da. Herzlich willkommen, Clemens.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Aber sehr gerne. Ich freue mich sehr und es ist natürlich auch ein Anlass in diesem Jahr, der sehr besonders ist. 150 Jahre Zürich-Gruppe Deutschland. Wie konnte das passieren?
Ich würde sagen, ein Basisbedürfnis der Menschen, vor allen Dingen auch vielleicht im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, die größten Versicherungen kommen alle aus dem deutschsprachigen Raum. Gepaart, die zu einem guten Geschäftsmodell führt und sehr lange Zyklen. Das ist, finde ich, immer bei Versicherungen immer sehr bewundernswert. Da kann man immer sagen, ach ja, es hat auch ein paar Nachteile in Sachen Veränderungsbereitschaft, wenn das läuft, ja und so. Aber so kommt man auch eben auch zu 150 Jahren. Aber ich muss auch mal wieder sagen, als Wirtschaftshistoriker, wenn du 150 Jahre geschafft hast, dann hast du auch schon ein paar Transformationsphasen hinter dir und das ist hoch anerkennenswert. Das schaffen nicht so viele Unternehmen.
Ja, deshalb haben wir auch für unsere Jubiläumsfeierlichkeiten so den Titel gewählt, 150 Jahre in Bewegung. Denn das Unternehmen war in Bewegung, aber die Gesellschaft um uns herum ja auch. Also ich meine, zwei große Weltkriege und 15 Jahrzehnte, die muss man erst verkraften. Man guckt zwar immer nach vorne und auch die Versicherungen versuchen zu prognostizieren, was passiert in der Zukunft, welche Risiken kommen auf mich zu, aber man versteht es ja dann doch eher nur im Rückspiegel. Und du als Wirtschaftshistoriker bist im Grunde das beste Beispiel dafür.
Ja, natürlich. Du musst ja, mein Doktorvater hat es immer so schön gesagt, woher willst du denn sonst lernen, wenn nicht aus der Geschichte?
Ja, ist nichts anderes da.
Und jetzt abgesehen von den zwei Weltkriegen, da war ja noch also die Hochphase der Industrialisierung, als ihr gegründet wurde, dann da eben so 1870er rum. Da ging es ja gerade erst los. Reichsgründung in Deutschland führte zum völlig neuen Marktsystem. Die Industrialisierung, also der Übergang vom Agrar- zum Industriezeitalter. Die Leute sind heute immer so, ach, das war alle heute, die Herausforderungen sind zu schwierig, wir gehen zum digitalen Zeitalter über. Sag ich, nee, das war zu allen Zeiten so, du hast nur nicht miterlebt. Mhm. Wenn du, wie ich, dann irgendwie jahrelang in Archiven gesessen hast, dann weißt du halt, die Leute damals, die waren genauso überfordert und das waren unglaubliche Veränderungen auch in kurzer Zeit. Und da musste man auch erstmal Risiken absichern und versichern, ja, und die erstmal, also die verstehen erstmal das Risiko verstehen, um es absichern zu können. Das war damals sehr, sehr schwer. Das war ein richtiger Zeitenwandel.
Ja, wir haben natürlich mal ein bisschen in den Archiven auch bei uns recherchiert. Und wenn man dann überlegt, so in den 1870er, also 72 wurde unser Mutterhaus gegründet, 1875 die Deutsche Gesellschaft in Berlin, da war ja wirklich auch Not an solchen Lösungen.
Und das war auch mitten in der Phase, ja, das nannten wir die Gründerkrise, ne? Also 1871 Reichsgründer und dann gab es den Gründerboom. Das war so ähnlich wie die Dotcom-Blase. Also viel Geld trifft auf neue Ideen, damals im Industriezeitalter. Unternehmen wie die Continental oder die Deutsche Bank, die wurden sind damals entstanden. Und da sind ganz viele Unternehmen, es sind unheimlich viele Börsengänge passiert zu der Zeit, weil das eben so eine Aufbruchstimmung war. Aber dann nach so zwei, drei Jahren gab es die Bereinigungscrash und dann 6 Jahre Gründerkrise. Genau in der Zeit wurde ihr gegründet.
Wenn man das jetzt in der Retrospektive sieht, dann denkt man immer, naja, okay, dann ist ja ganz gut gelaufen. Zumindest, sage ich mal so, bis zu den 20er Jahren. Viele sagen immer so, die goldenen 20er, waren es die denn wirklich?
Nein, also die, nein, waren sie natürlich nicht. Die waren eigentlich voller Katastrophen. Sie waren nur, also die, vor allen Dingen die erste Hälfte der 20er Jahre war eine totale Katastrophe. Dann, durch, nachdem man es geschafft hat, die galoppierende Inflation, also jetzt für den deutschen Raum zum Beispiel, nachdem man die galoppierende Inflation gestoppt hat und die Weltwirtschaft sich beruhigt hat, dann hat man bis zum Börsencrash, bis zur Weltwirtschaftskrise, also bis 1929, hat man dann eine relativ stabile Aufwärtsentwicklung gehabt. Aber die Umbrüche vorher, das war vor allen Dingen durch die galoppierende Inflation, das waren desaströse Jahre. Wir sagen nur golden, also in Amerika sagen die the roaring 20s. Und wir sind die goldenen 20er. Die Leute haben auch mit allem Hoch und Tiefs, die haben halt auch gefeiert, weil sie eigentlich gar nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Aber die Stabilisierung, das war also musste sehr stark zwischen den ersten und den zweiten 20er Jahren eigentlich. Es war aber eine wilde Zeit. Das war
siehst du doch Parallelen zu den 20er Jahren 100 Jahre später?
Ja, ich habe oft meine Keynotes, die starte ich oft mit so ja, die wilden 20er, wie mit Wurzeln, weil wir auch in der Umbruchphase sind, eben mit dem digitalen Wandel, der gerade durch künstliche Intelligenz nochmal richtig, richtig forciert wird und eben Phasen der Unsicherheit, der Desorientierung halt dazu führt, weil halt das Gelernte gerade entwertet wird für viele Unternehmen und für viele Menschen. Also wir sind ja auch sehr stark damit überfordert, voller Krisen. Also wir haben das die Parallele ist ja auch in der Tat wir haben jetzt Corona gehabt, ja, wir haben vor ein paar Tagen, vor 5 Jahren ging es los mit der Pandemie. Das hatten wir in den 20er Jahren, im 20. Jahrhundert ja auch. Das war die spanische Grippe. Damals ging das noch ein bisschen unter mit Krieg und Weltwirtschaft und so weiter. Aber das sind schon interessante Umbruchjahre, das muss man sagen.
Aber in jeder Phase empfindet sich Gesellschaft wahrscheinlich in so einer Einzigartigkeit und sagen, so schlimm war es noch nie.
Genau, die subjektive Wahrnehmung ist natürlich, ist immer das Eigene, das Schlimmste und weil man die Geschichte nicht kennt, dann, also die meisten kennen die Geschichte halt nicht und man kann sich auch selber kaum nachvollziehen. Mir geht es aber auch so, dass ich sehr lange bei meiner Arbeit, also dann, wenn ich dann Quellen von früher mir anschaue, habe ich immer gesagt, ja, aber wieso war das denn so? Und dann passieren, da erlebt man selber etwas und merkt, jetzt kann ich mir das erklären. Ja, also wenn wir das gerade so politische Situationen nehmen, ja, auf den beiden extremen Seiten, Kämpfe und sowas, ja, politisch oder auch physisch, das ist okay, ja, jetzt verstehst du vielleicht auch ein bisschen die 20er Jahre und die 30er Jahre.
Kannst du daraus ein bisschen Gelassenheit für dich ziehen, dass du sagst, naja, ich kann es mir erklären und so diese Einzigartigkeit der Ereignisse ist es eigentlich gar nicht, sondern…
Ja, das kann man, also Gelassenheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch völliges Unverständnis, wie man eigentlich immer wieder die gleichen Fehler machen kann. Das ist für mich eigentlich irre, ja. Also gibt es ja ein schönes Zitat, eben, man lernt aus der Geschichte, dass die Leute nicht aus der Geschichte lernen. Mhm. Ja, also, und dann gibt es ja genug Sprüche dazu, aber es ist wirklich so, dass man eben sagen kann, ja doch, viele Dinge, wie man so schön sagt, sie reimen sich, sie wiederholen sich nicht exakt, aber die Wirkungen sind immer die gleichen. Ist ja auch logisch, es sind ja immer wieder neue Spieler, es kommt ja immer eine neue Generation, die Erfahrung nicht gehabt hat, die keine prägende Lebens. Wenn du einmal die richtigen Finger verbrannt hast, dann machst du halt gewisse Dinge nicht mehr. Wenn du es aber nicht gemacht hast, machst du die Fehler immer wieder neu. Und da hat jede Generation, macht dann wieder oft die gleichen Fehler und hört teilweise auf die gleichen falschen Versprechungen, Argumente, wie die Generation es vorher auch gemacht hat.
Ist das dann eine Fahrlässigkeit oder ist es vielleicht teilweise auch, zumindest von den Initiatoren, wenn man sie dahinter vermutet, eine Absicht, dass man dann auch solche Fehler benutzt oder Empörung benutzt, um zu lenken?
Naja, also fahrlässig oder Absicht, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, welche Seite du siehst, aber muss ja verstehen, wie der Mensch funktioniert. Und wie unsere Psychologie funktioniert, ja. Und wir sehen das eben in ganz vielen, vielen Bereichen, dass wir einfach bei aller, also in meinen Keynotes und Beratungen, so Workshop-Projekten, sage ich immer, Leute, ich rede zwar über digitalen Wandel, aber ich rede eigentlich nie über Technologie, sondern die einzige Konstante, die wir haben, ist der Mensch. Deswegen musst du noch mehr als jemals zuvor den Menschen verstehen, weil der Mensch ist die einzige Konstante. Überleg nicht, was wird in 10 Jahren an Technologie da sein. Keine Ahnung, weiß keiner. Die Geschichte ist voller lustiger Vögel, die gedacht haben, ich weiß genau, welche Technologie sich durchsetzt. Dann kommt irgendeiner, den keiner auf dem Schirm hatte und wurde einfach mal eben, ja, als andere platt gemacht und hat alles verändert. Und deswegen ist das Einzige, was du tun kannst, ist versuchen, okay, Technologie wird sich nur dann schnell durchsetzen, wenn es das ist, was Menschen immer schon gemacht hätten. Dann versuch, den Menschen zu verstehen. Das Einzige, was du planen kannst, ist, der Mensch ist ein evolutionäres Wesen. Deswegen verstehe, wie seine Psyche funktioniert, seine Ängste, seine Nöte, seine Grundbedürfnisse. Und baue dafür Produkte, baue dafür eben Dinge, die diese Grundbedürfnisse befriedigen können. Dann verstehst du auch, was kommen wird eigentlich. So, und jetzt kann man das aber natürlich, hat das eben auch was zu tun mit eben Ängsten, Wahrnehmungen, ja, Bestätigungsfehler nennen wir das in der Psychologie zum Beispiel. Leute suchen immer das, wonach sie eigentlich, dass ihre Meinung bestätigt wird. Wir halten uns zwar alle für furchtbar tolerant. Wir haben das eben, als hier vor der Tür, haben wir es mal kurz besprochen mit den ganzen sozialen Medien. Ja. Die ganzen sozialen Medien, kommen die Leute immer an und sagen, ja, das ist doch ganz schlimm, das können sie doch nicht gut finden. Ich sage, es geht nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Leute haben jetzt die Möglichkeit dazu und sie tun das. Das, was vorher 300 Verlagsfamilien im Massenkommunikationsseite tun können, das hat halt jeder in seiner Hosentasche.
Jeder in seiner Hosentasche. Ja,
genau. So, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber die Filterblasen und die Echokammern, ja, und dann sage ich immer, wie war das denn am Schulhof? Hast du dich immer neben die Leute gestellt, die deine Meinung unerträglich blöd fandest? Nee. Siehst du, da müssen wir Schulhöfe verbieten, ja. Weil das sind ja Echokammern und Filterblasen. Ja, und die berühmten Stammtische oder wie wir es da nennen.
Alles Echokammern.
Das ist halt ein Basispsycho-Effekt. Ja, du suchst halt, ne, wir sind eigentlich noch der Steinzeitmensch mit einem Haufen Technologie und Klamotten an. Und deswegen ist auch klar, dass wir eben uns im Rudel positionieren in der Gruppe und eben gewisse und Ähnlichkeiten einander fördern halt die Zugehörigkeit. Deswegen suchst du dir die Leute da. Und da, ob du das jetzt eben am Stammtisch, am Schulhof oder in sozialen Medien machst, ist das gleiche Grundprinzip. Vielleicht im anderen Ausmaß und anderer Transparenz.
Aber damit haben sich tatsächlich dann die sozialen Medien auch in eine komplett andere Richtung entwickelt, als man sie eigentlich ursprünglich wollte. Nämlich als Öffnung,
genau,
als intellektuelle Perspektivenerweiterung.
Also sie sind ja, wenn du es mal einfach so nimmst, eine unfassbare Chance. Das ist ja eigentlich die demokratischste Vorstellung von Medien, die wir haben können. Ja, das sind eben nicht nur ein paar Leute, die die Infrastrukturkosten tragen konnten für Druckmaschinen, Fernsehsender und so weiter, sondern dass es eben jeder kann. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eigentlich mein Grundgut. Nur für, jetzt kommt wieder die schwierige Konstante bei Menschen. Es ist nicht automatisch besser, nur weil du es so gelernt hast. Mhm. Dieser Satz ist unheimlich schwer bei uns im Change Management. Ja? Das heißt, also die Leute kennen natürlich auch die Geschichte nicht. Die sagen dann, ja, aber guck doch mal und die Manipulation und so weiter. Als wäre das früher nicht so gewesen. Nur du bist mit dem Zeitalter der Massenmedien groß geworden, wo ein paar Verlage entschieden haben. Ja, es gibt ja so ein paar Medienmogule der alten Welt, die haben dann gesagt, wer hier Oberbürgermeister wird in dieser Stadt, das entscheide immer noch ich. Und die Geschichte ist eben auch voll, wo Medienmogule Kriege entfacht haben. Ja. Die ganze, ja, und heute sagen wir böse Fake News im Internet. Nein, das Phänomen ist alt. Es gibt nur immer in neuer Form. Das heißt aber für uns, wir müssen das eben begreifen, auch in diesem Kontext der Geschichte und eben nicht wir als Menschen, wir brauchen halt immer eine gewisse Zeit, so die negativen Dinge versuchen zu bekämpfen und das Beste rauszuziehen. Weil es setzt sich nur durch, wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Das ist immer so.
Also wir sind heute leider immer in dieser Verlegenheit, dass wir eher etikettieren als argumentieren.
Richtig.
Und das soziale Web irgendwie so eine Art moderner Scheiterhaufen ist. Wenn man überhaupt noch dazu kommt, jemanden zu verbrennen, bevor man sich entfolgt hat.
Aber du hast ja schön gesagt mit dem Scheiterhaufen, da siehst du ja, diese ganzen, wenn wir das als Hexenverbrennung oder irgendwas nehmen, das liegt ja nicht an sozialen Medien. Das war ja immer schon da.
Exakt.
Ja, das heißt, das meine ich ja mit, du musst die Menschen verstehen. Sie haben halt neue Ausdrucksformen und es hat was zu tun mit Identität. Wie nehme ich mich wahr in der Gruppe, in der ganzen Öffentlichkeit und dann suchen sich Menschen halt das, was zu ihnen am besten passt. So. Und das suchen sie, können sie halt über soziale Medien anders als halt früher, wie sie es gemacht haben. Aber die sind ja, müssen ja eins immer klar machen. Wenn man dann schimpft, das ist Zensur, das ist Regulierung oder irgendwas. Im Zweifelsfall ist es ja immer, nur wenn du glaubst, dass ja deine Meinung als einzige die richtig wahre und gute ist, dann müsstest du eigentlich so intellektuell so in der Lage sein, das glaubt der andere auch.
Genau.
Deswegen sehen wir es bei dieser ganzen Diskussion da ja auch von wegen, nehmen wir jetzt die Elon Musk dieser Welt, ja. Ja, und das ist ja alles und das Ende Demokratie. Und also Demokratie war eigentlich noch nie, wenn alle das Gleiche gedacht haben.
Genau.
Und deswegen, ja,
da muss man sich eine ganz große Frage stellen.
Ja, genau. Stimmt. So, und das, aber im Zweifelsfall ist es immer nur, weil die Meinung des anderen halt nicht meine ist.
Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen schlage zur Unternehmensentwicklung insgesamt. Du hattest eben gesagt, naja, die Menschen lernen ganz schwer aus Geschichte. Mhm. Aber es gibt nichts anderes, woraus man lernen kann. Ist halt nichts anderes da. Mhm. Wie ist denn dann Change dennoch möglich? Also welche Faktoren müssen da sein, dass auch über so einen Zeitraum wie 150 Jahre sich Unternehmenskultur wandelt? Mhm. Was muss da vorhanden sein, damit das funktioniert? Im positiven Sinne.
Es gibt verschiedene Faktoren. Ich kann aus meiner jetzt fast 20 Jahre Erfahrung sagen, was bei mir am besten funktioniert. Und das ist eigentlich das Bewusstsein, es kommt ja sowieso, es dauert nur sehr lange und Change Management ist dann das aktive Beschleunigen dieses Prozesses, der sonst lange dauert, damit du halt einen Vorsprung hast vor anderen Unternehmen. Ja? Und ich mache das eben über den, indem ich erstmal sage, guck mal, das Allerwichtigste ist, schnapp dir mindestens eine Führungsmannschaft und bilde ein einheitliches Verständnis. Wir sind hier in Köln und da weiß jeder, das Wort Karneval ist für mich wie Digitalisierung. Aber Karneval in Rio ist ein anderes Konzept als Karneval in Köln. Mhm. Wenn du mit deinem venezianischen oder brasilianischen Kostüm hier zum Karneval kommst, dann ist das nicht so passend. Das heißt also, bilde ein Verständnis. Und ich mache mit denen eben, also ich führe die eigentlich mindestens, das fängst du mit Führungsmannschaft an, das muss ich dann aber vorleben durch die gesamte Unternehmung. Da fängt es aber eben an, zu sagen, du musst mindestens Verständnis haben über, was passiert da draußen. Also was macht zum Beispiel digitalen Wandel aus? Zweitens, wie müssten wir uns dann logischerweise daran anpassen? Und drittens, was ist daran so schwer? Und dieser dritte Faktor, das ist der Mensch. Und dann arbeite ich eigentlich mit den Leuten eben, indem ich denen lauter Psychoeffekte klar mache. Also warum führst du jetzt einen Magengrummel, wenn ich dir Informationen gebe? Also ich gebe dir mal so Beispiele, die sind einfach. Sag ich, was haltet ihr von TikTok? Ja, nee, totaler Blödsinn. Wer von euch braucht denn Azubis? Hm, ja, wir alle. Okay, wo sind die denn alle? Ja, bei TikTok. Versteht ihr? Da ist schon der erste Konflikt da. Und wir nennen das in der Psychologie halt kognitive Dissonanzen, das heißt so Spannungszustände, wenn also etwas da irgendwie offensichtlich ist, aber es passt nicht zu dem, was ich gerne mache oder hätte. Erklär das mal Rauchern, wenn du denen sagst, guck mal, Rauchen ist total gesundheitsschädlich, dann hast du ja noch nie einen Raucher gehört, der sagt, ach Mensch, wusste ich gar nicht, muss ich sofort aufhören. Sondern der fängt an, diese Spannungszustände dadurch zu beseitigen, indem er zig Gründe findet, warum das alles nicht so schlimm ist. Er relativiert, er findet an, du trinkst doch auch Alkohol, hat zwar gar nichts mit deinem Rauchen zu tun, aber ne? Und mein Opa, der ist uralt geworden, hat geraucht. Also lauter Informationen, ich wieder besser fühle. Und so sehen wir das bei allem Wandel. Ich erkläre denen, seid euch dieses Effektes oder noch so ein paar andere Effekte bewusst. Also sagt nicht, ihr seid alt, doof und irgendwas, sondern macht dir klar, jedem Menschen, dir, mir und allen euren Mitarbeitern geht es so, dass wenn diese neuen Dinge da kommen, brauchen wir immer eine Zeit lang, bis wir verstanden haben, dass es vielleicht vorteilhaft ist. Und wenn du das eben beschleunigst, nimm dir die Abwehrmechanismen klar, weil wir reden alle über Change und Wandel. Ja, du hörst immer dieses Berater-Fuzzi-Bilder, so yeah, eine Chance, lass uns als Chance sehen. Eigentlich sind wir aber die Nachkommen der Steinzeitmenschen. Das heißt, wir sind eigentlich die Nachkommen von denen, die Risiken gesehen haben und vermieden haben.
Das ist immer das gleiche Wahrnehmungsset.
So, und außerdem ist alles Neue, kostet Energie. Und wenn du aus den Zeiten der Evolution kommst, wo wir Nahrungsmangel hatten, war es nicht gut, die ganze Zeit neu nachdenken zu müssen. Deswegen haben wir erstmal Faktoren, die uns eigentlich erstmal beim Alten halten. So lange, bis wir dann gemerkt haben, okay, das ist ja doch vorteilhaft. Du kannst es sehen, guck dir mal, nehmen wir als das iPhone kam 2007. Wie viele Leute hast du dich rumgehabt, die gesagt haben, yeah, brauche ich sofort? Oder wie viele Leute hast du gehabt, nee, also mein Nokia, da hält der Akku auch 2 Wochen, das ist viel besser. Das sind diese Beseitigungen der kognitiven Dissonanzen, bis sie dann das selber erfahren haben. Nimm dir WhatsApp. Leute nutzen 9 von 10 Deutschen WhatsApp. 2014 habe ich dort da Interviews geben müssen, warum die jetzt eigentlich dann durch den Kauf durch Facebook eigentlich pleite gehen, weil da ist ja keiner da. Mhm. Also das werden die alle wegen Datenschutz ja nicht machen. Ich sage, nee, es ist einfacher, schneller, es ist total vorteilhaft. Ja, also aus Sicht der Nutzer. Die haben auch Nachteile, aber die fühlen sie nicht sofort und deswegen wird sich das durchsetzen. So und
dennoch. Aber es hat manchmal ja auch andere Zeithorizonte, ne? Also ich glaube, genau. Es gibt dann Prophezeiungen, die sagen, oh, das wird sich in den nächsten 2 Jahren richtig doll, aber...
Nein, genau, da gibt's dann die Wahrnehmung, das ganz, oder? Ganz, ganz wichtiger, schöner Satz, der ist von vielen gesagt worden, aber auch von Bill Gates, der hat schon gesagt, wir überschätzen die Veränderung der nächsten 2 Jahre und unterschätzen systemisch die Veränderung der nächsten 10 Jahre. Und das ist sehr, sehr weise. Nimm dir so ein Beispiel, ChatGPT ist jetzt 2,5 Jahre ungefähr da, ist bei vielen Leuten viel rumprobiert, hat doch schon einiges verändert, aber hat nicht das Leben komplett umgekrempelt. Aber wird KI innerhalb von 10 Jahren sehr, sehr viel verändert haben? Ja, das ist definitiv. Ja. Und über diese Punkte musst du dir klar machen. Also ich versuche diesen Wandel dadurch herbeizuführen, indem ich die immer durch diese negativen Haltefaktoren durchführe, die bewusst mache. Dann muss ich sie ein paar Mal zum Lachen bringen übrigens auch, weil das hilft. Und dann so, ja, okay, habe ich auch noch so gesehen. Ja. Und dann kannst du durch diese Erkenntnis, kommst du irgendwann in der Phase, wo du aufhörst, die Ausreden, warum das alles bescheuert ist und gefährlich ist und weg muss und so weiter. Wenn du dann da durch bist, dann muss jeder Mensch durch, das kannst du auch nicht vermeiden, weil es anders ist, als du es gelernt hast, dann kommst du erst in die Phase, ich nehme es an und wenn ich es angenommen habe, dann kann ich es auch erst richtig verändern. Und wenn ich die schaffe, die da schneller durchzuführen, dann hast du einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, die einfach laufen lassen und erwarten, bis das ist. Guck mal, wir sind ja alt genug, wir waren eben schon beim Thema soziale Medien. Wie war das denn? Ich kann mich noch erinnern, als die Verbraucherschutzministerin.
Ich bin Captain Future sozialisiert.
Ja, kann sich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, als die Verbraucherschutzministerin aus Facebook ausgetreten ist, weil die den Like-Button eingeführt hat. Das ist nicht mit deutschem Datenschutz konform. Ich trete da aus. 3 Jahre später war sie wieder da bis zur nächsten Wahl. Der Datenschutz, ein großer bekannter Datenschutzbeauftragter damals hat gesagt: Ja, also wir werden, kaufen Sie niemals Facebook-Aktien, das wird am deutschen Datenschutz zerschellen. Heute ist der Bundeskanzler bei TikTok. Und keiner regt sich auf. 2010 ist Google rumgefahren und hat hat diese Kameras ganze Straßen abgefahren. In keinem Land der Welt haben die Leute so dagegen geklagt und ihr müsst uns da rausnehmen, wie in Deutschland. Dann hat Google aufgehört, das zu machen. Die sind vor anderthalb Jahren rumgefahren, keinen mehr aufgeregt. Das heißt, das passiert ja sowieso, es sind Gewöhnungseffekte und das versuche ich im Change Management vorzuziehen. Anders geht es ja eigentlich nicht.
Wir erinnern uns beide noch an die große Volksbefragung, die Aufregung in dem Zusammenhang, dass da irgendwelche Leute mit Zettelchen von Tür zu Tür gelaufen sind und Daten abgefragt haben. Heute gebe ich das wahrscheinlich bei jedem zweiten Facebook-Eintrag.
Richtig, aber dieses Thema, es ist für mich auch mal, ich wurde immer so oft, als das gerade losging, vor allem mit den sozialen Medien, wurde ich da ganz oft irgendwie zu eingeladen. Und das ist aber eine Umkehr der Situation gewesen. Man hat halt nicht, damals war der Datenschutz kann eine sehr, sehr wichtige Sache sein. Ich möchte nicht, dass jemand, von dem ich nicht möchte, dass der da etwas weiß, damit etwas Böses tut. Mhm. Und der Datenschutz, das Konzept damals war dafür gebaut, den Bürger zu schützen vor Zugriff durch den Staat. Dass Leute auf die Idee kommen, selber ihre Daten überall rauszuposten, über Social Media, das war gar nicht vorgesehen. Ja. Und deswegen kannst du halt unheimlich schlecht mit altem Denken neue Welten begreifen und auch die Lösungen dafür bauen. Und wir sehen, dass in Europa machen wir leider sehr viele Fehler dahingehend. Wir haben von Urheberreform bis Datenschutz bis KI, wir versuchen totale Umbrüche mit den Regulierungsmöglichkeiten der Welt davor zu lösen. Das ist halt eher schwierig, funktioniert nicht.
Den Effekt finde ich super spannend oder den Aspekt, den du gerade nanntest, weil das ja auch für viele andere Politikfelder auch gilt. Das gilt ja auch für die Migrationspolitik, gilt auch für die Wirtschaftspolitik, dass man so mit altem Denken moderne Probleme heute gar nicht mehr richtig lösen kann.
Genau. Das fängt halt an, also guck mal, ich rede eben sehr viel über die DNA. Nehmen wir so ein Unternehmen wie eures. Nehmen wir auch nur ein Unternehmen, was vielleicht nur 50 Jahre alt wäre. Dann ist es geprägt, als es die DNA, also die Rahmenbedingungen, in denen es entstanden ist, haben etwas zu tun mit, das waren damals das Industriezeitalter, mit hintereinander gelagerten Wertschöpfungsketten. Im Unternehmen ging es von oben nach oben in der Kommunikation, also Hierarchie. Und nach außen etwa TV, Radio, Print und wir senden unsere Botschaften alle raus. So war das immer. So war das über Jahrzehnte. Und auf einmal kommt die vernetzte Ökonomie, wo wir Informationen links, rechts, hoch, runter, selbstfahrende Autos und alle Smartphones. Jeder hat die komplette Sende- und Filterstation eines Medienhauses in seiner Hosentasche. Und das in dieser vernetzten Welt, dass das nicht dazu passt, die alte Denkweise, dass wir es da gar nicht erfassen können, das dauert halt eine Zeit lang. Ja, stell dir mal vor, wir würden jetzt 2010 haben. Ich würde dir sagen, was wird im Jahr 2025 der Lieblingsberuf von Teenagern sein? Das Traum.
Den gab es damals auch
hättest du dir gar nicht vorstellen können. Und heute nennen wir das Influencer oder Creator oder wie auch immer. Und dann hättest du 2010 gesagt, was soll denn das sein? Ja, das sind Menschen, die machen Bilder und Videos und Texte und denen hören ganz viele Millionen andere zu.
Hättest du damals gefragt, wo ist dein Presseausweis?
Nee, dann hättest du gesagt, ach, du meinst Journalist.
Ja, genau.
Weil du mit dem alten Denkweise es übertragen hast. Das ist auch völlig normal. Wenn du eben Geschichte kennst, dann weißt du, dass diese Zyklen, das dauert immer. Das siehst du schon, das fängt an bei Begrifflichkeiten und dann kommt es irgendwann ins Hirn. Wenn wir im Begriff, das ist ja auch Kultur, also gelebte Zwischenmenschlichkeit, dann reden wir erstmal über das Gleiche. Ja, und dann erst kriegst du ein Unternehmen in die Transformationsphase. Also Transformation ist ja nichts anderes als Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen, die neuen Möglichkeiten. Und wenn Unternehmen lange überleben, dann müssen sie immer das gut geschafft haben. Das, was Unternehmen immer mussten, nämlich die Rahmen sich anpassen an die Möglichkeiten von heute. Haben wir die besten Optionen aus dem Möglichkeitsraum von heute? Und diesen Möglichkeitsraum, also die technologische Möglichkeit, rechtliche und so weiter, zu antizipieren, ist unfassbar schwer. Mhm. Unfassbar schwer.
Ja, du musst immer in Bewegung bleiben. Du brauchst, glaube ich, auch die richtige Größe. Nicht zu groß und zu träge sozusagen, aber auch nicht zu klein und kapitalschwach. Das ist sicherlich auch so ein Erfolgsfaktor, der dazu führen kann, dass du relativ gut dich wieder neuen Situationen anpassen oder vielleicht sogar mal die Nase vorne haben kannst. Aber vielleicht nochmal den Blick nach vorne auch, um das ganze Versicherungsbusiness nochmal reinspielen zu lassen. Du hattest ebenso schön gesagt, man unterschätzt die Entwicklung der nächsten 10 Jahre, überschätzt die Entwicklung der kommenden 2 Jahre. Das Thema Versicherung wird heutzutage ja auch sehr stark durch das Thema Nachhaltigkeit geprägt. Beispielsweise durch Klimafolgen, wenn die Unwetterschäden immer größer werden, immer häufiger auftreten, führt das einfach zu höheren Schadenssummen. Und so ist es ja auch naheliegend, dass man sagt, als Versicherung musst du dich sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, damit das Geschäftsmodell für die Zukunft nicht gefährdet ist. Denn wenn irgendwann Risiken nicht mehr versicherbar sind, dann hast du dein Geschäftsmodell sozusagen ad acta gelegt.
Richtig, genau. Das musst du aber. Nachhaltigkeit würde ich jetzt nicht nur ökologisch definieren, sondern Nachhaltigkeit ist auch substanziell ökonomisch und sozial. Also wenn die Gesellschaft in die Ohren fliegt oder keine wirtschaftliche Substanz mehr da ist, dann ist es auch nicht nachhaltig. Mhm. Ne? Deswegen sehe ich immer diesen Dreiklang. Und dann muss ich das eben sagen, als Versicherung würde ich jetzt sagen, ja okay, ich muss mir jetzt überlegen, Das eine ist, was dort passiert, wie kann ich es einschätzen, wie kann ich Risiken einschätzen, wie kann ich aber auch Maßnahmen dagegen, also gerade bei der Ökologie geht es ja, oder also beim Klimawandel geht es halt um die Internalisierung externer Effekte, und da kann ich halt nicht, das ist ein globales Problem, da kann ich halt nicht mit einem lokalen Ansatz versuchen, das zu lösen. Das funktioniert nicht. Ja. So, das ist halt, so blöd wir das auch alle finden, ja, weil wir fühlen sich alle lieber gut und sagen, wir haben aber alle was getan. Das hat nur leider Auswirkungen auf der Welt eher nicht. So, das heißt,
aber ist es vielleicht genau...
Ihr müsst ja das Risiko abschätzen, was passiert. Also ich habe oft immer so, ich bin dann der böse Ökonom, ne? Ich sage denen immer, ey, Change Management heißt auch die Leute mitnehmen. Ja. Also nicht nur irgendwie glauben... Ich meine aber das Gute, also ich habe das richtige Ziel und habe aber Maßnahmen, die vielleicht so effektiv und effizient sind, wie alle, wenn wir alle Purzelbaum machen oder sowas. Also gar nicht. Dann sind sehr oft Leute angegriffen. Ich sage, nein, du musst das Thema, du musst doch überlegen, ja, wenn ich jetzt abschätze, wie wirksam ist, da kommen dann Sätze manchmal sowas wie, hast du denn keine Kinder? Doch, genau. Und deswegen will ich ja, dass es wirksam bekämpft wird und nicht... Ja. Irgendwie, wir haben alle was Richtiges getan.
Wir haben ja auch gesehen, politisch wurde ja auch das Kind mit dem Bade ausgekippt, auch mit dem Argument, was du vorhin nanntest, indem man Technologien vorschreibt, weil man meint, sie voraussehen zu können, indem man meint, man wüsste, was von Technologien in 3, in 5, in 10 Jahren da sind, die uns dabei helfen, indem man versucht, durch Verbote zu steuern. Und das alles hat ja auch letzten Endes dazu geführt, dass das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen in der Zustimmung verloren hat.
Ja, natürlich, weil wenn du einfach merkst, dass du kannst ja nicht monokausal unterwegs sein, dass wir hauen jetzt alles da rein, dass wir alle Maßnahmen, die irgendwie was da bringen können. Was mich daran immer meistens als Ökonom, dass da eben die Kriterien wie eben Zielwirksamkeit und Zieleffizienz, also ist der günstigste Weg zum Ziel, überhaupt keine Rolle spielten bei vielen Maßnahmen. Und das ist halt falsch. Wenn du das nicht machst, weil das ist übrigens total irre, weil wir reden ja bei Ökologie über begrenzte Ressourcen der Erde. Aber ökonomische Ressourcen sind genauso begrenzt. Und da können wir ja nicht so tun, als hier gibt es keine Grenze. Sondern in dem Moment, wo du halt alles auf ein Ziel setzt und dabei nicht effizient bist, fehlt an ganz vielen anderen Ecken was, bei vielen anderen Zielen. Auch wenn für dich vielleicht das Wichtigste der Klimawandel ist, für viele andere sind auch noch andere Ziele da. Und dann hast du genau diese nicht gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Das ist auch Change Management. Leute mitnehmen. Und da ist nicht, weil mein Weg, ich glaube, das ist genau der richtige. Wenn ich nicht schaffe, die anderen mitzunehmen, scheitere ich. Egal, wie gut ich das meine. Mhm. Und das gehört auch eben auch dazu. Ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine Gesellschaft oder eine Politik, das ist immer die gleichen Mechanismen.
Clemens, es macht unglaublich Freude, mit dir zu plaudern. Ich glaube, wir könnten es auch ewig lange weiterführen. Was ich aber auf jeden Fall noch fragen muss, du bist ja omnipräsent, natürlich auch sehr stark auf sozialen Medien, bist auch sehr stark engagiert, Keynotes etc. pp. Gibt es für dich eigentlich auch noch, neben dem permanent in Bewegung sein, Müßiggang? Kennst du den Begriff aus der Praxis?
Doch, kenne ich sogar sehr gut. Aber ich muss sagen, es hat sich in den letzten Jahren noch ein bisschen gewandelt, also dieses bewusste Umgehen. Also mir ist schon klar, also sehr oft glauben Leute, ich würde die ganze Zeit das so feiern und alles toll. Und ich so, nee, darum geht's nicht. Ich frage mich immer nur, glaubst du, das geht wieder weg, wenn du das nicht gut findest? Oder wenn wir über die Risiken reden? So, ich bin mir der Risiken sehr bewusst, und vor allen Dingen, weil ich eben, wenn du Kinder hast, dann siehst du das ja nochmal ganz anders. Und dann wird ja auch eben klar, dass dieses bewusste Wahrnehmen, was man heute unter so Neudeutsch Achtsamkeit auch sagt, das ist ja nichts anderes als begreife, dass zum Beispiel die ganze Zeit am Smartphone hängen da. Guck mal, als wir jetzt hier gequatscht haben und ich einmal drauf geschaut, also man kann das schon bewusst machen. Also die Vorteile nutzen, aber trotzdem nicht der Gefahrenbewusstsein. Mhm. Ja, weil wir haben ja etwas grundsätzlich, haben wir etwas sehr Tolles in die Hand bekommen. Also wenn ich so eben gesagt, als Historiker sage ich mir immer, es hat es noch nie eine Zeit gegeben, in der Zugriff auf Wissen für so viele Menschen mehr oder weniger fast kostenlos zur Verfügung war. Das hat es nie gegeben. Das war immer eine ganz, ganz kleine, elitäre Geschichte. Und das sind ja tolle Chancen. Wenn wir sie dann immer vertändeln, vielleicht mit sich ablenken, irgendwie da, sag ich mal, dumm halten, ja, das ist natürlich auch nicht so. Also kann ich aber selber machen, aber das ist vielleicht nicht so sinnvoll, damit umzugehen. Deswegen Müßiggang heißt für mich bewusstes, also das, was, also wenn du jeden Glücksforscher fragst, verbringe Zeit mit dir wichtigen Menschen. Das ist das, was am meisten glücklich macht.
Ich glaube, das haben wir beide gerade getan. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine gute Zeit. Clemens, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und für alle anderen, die ein bisschen mehr über Clemens erfahren wollen, auf der Webseite profski.com findet man weitere Informationen zu Clemens und all dem, was er macht und wozu er spricht. Und natürlich auch insbesondere auf LinkedIn ganz tagesaktuell immer alles, was ihn in Bewegung hält. Lieber Clemens, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst im Zürich-Podcast, und auf bald.
Ich danke dir. Bis bald.
war eine Love to Becomes Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon Bernd Engelin, Technik Johannes van Hamme und Jana Schirnig.